Willkommen bei Anima Mundi und dem Podcast über die Kunst des ganzheitlichen Erfolges. Dieser Podcast richtet sich an UnternehmerInnen, Entscheiderinnen und VerantwortungsträgerInnen, die in komplexen Zeiten Orientierung suchen. Dies weniger durch mehr Informationen, sondern vielmehr durch innere Klarheit. Anima Mundi verbindet Körper, Geist und Seele als Grundlage wirksamer Selbstführung. Denn gute Entscheidungen entstehen dort, wo der Fokus klar ist, die eigene Haltung trägt und Visionen nicht nur formuliert, sondern gelebt werden. Und genau darum geht es hier. Wir sprechen hier über Wohlbefinden und die Kunst des ganzheitlichen Erfolges. Es gibt Lebenswege, die nicht geradlinig sind, sondern sich aus vielen Perspektiven zusammensetzen. Heute sprechen wir mit einer Frau, die einen Lebensweg hat, der selbst wie ein Perspektivenwechsel wirkt. Geboren in Santa Monica, geprägt von schwedischer Klarheit und burgenländischer Erdung, Studium und internationale Stationen Paris, New York und heute verantwortlich für einen der bekanntesten alpinen Skiorte als Tourismusdirektorin in einer Führungsrolle, die Bodenhaftung, Weitblick und innere Stabilität verlangt. Liebe Mona, herzlich willkommen. Danke, dass wir heute hier bei dir sein dürfen in Obertauern. Es ist alles tief verschneit, die Pisten sind voll. Man sieht, der Tourismus funktioniert hier. Wenn man auf deinen Weg schaut, wirkt er reich an Perspektiven. Man könnte meinen, du hast früh gelernt, dich in unterschiedlichen Kulturen, Systemen und Erwartungshaltungen zu bewegen. Bevor wir jetzt dann über Rollen, Führung und Erfolg sprechen, interessiert mich zu Beginn, welche innere Haltung hat dich durch diese verschiedenen Welten getragen?
Hallo von meiner Seite und schön, dass ihr da seid. Danke für diese spannende erste Frage. Also ich glaube, wenn man meinen Weg anschaut, wie gesagt, ich bin mit einer schwedischen Mutter, einem österreichischen Vater, die aufgrund ihrer Karriere zufällig nach Amerika gekommen sind. Mein Vater ist in der Forschung gewesen und 10 Jahre geblieben sind, hat ein Stipendium für ein Jahr gehabt und wir sind 10 Jahre geblieben. Wir sind dort geboren, mein Bruder und ich, und durften dadurch, durch den Beruf meines Vaters, sehr in jungen Jahren schon sehr viele verschiedene Kulturen kennenlernen. Ich glaube, ich habe mit 3 oder 4 schon alle Kontinente dieser Welt bereist, weil er international tätig war und wir in der Zeit auch mitreisen durften. Und das war natürlich eine sehr spannende Zeit. Dadurch bin ich sehr offen erzogen worden und auch sehr neugierig zu sein. Mir sind natürlich viele schon von Anfang an viele Kulturen begegnet und verschiedene Menschen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Sprachen. War immer überhaupt kein Thema, sich zu verständigen, ob man sich versteht oder nicht sprachlich. Und ich bin auch nach Deutschland gekommen in jungen Jahren. Da war ich 6 Jahre alt, bin eingeschult worden und habe kein Wort Deutsch gekonnt. Also ich habe diese Situation vorgefunden. Mein Vater konnte Deutsch, ich habe nur Englisch und Schwedisch gesprochen zu der Zeit und bin in ein anderes Land gekommen. Meine Mutter konnte auch kein Deutsch, mein Vater war immer unterwegs. Wir waren eigentlich zu dritt, mein Bruder, ich und meine Mutter, und haben uns zurechtfinden müssen. Ich bin nach Heidelberg gekommen, doch in eine internationale Universitätsstadt, mit auch kulturellem Hintergrund, aber in einem Vorort, wo sehr wenige Englisch gesprochen haben zu der Zeit. War sehr interessant. Als Kind kann ich mich nicht genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich ziemlich schnell Deutsch aufgesaugt habe, geliebt habe, diese Sprache aufzusaugen, wahrscheinlich weil es nebenbei gegangen ist, was ich auch jedem nur empfehlen kann. Wirklich diese Mehrsprachigkeit habe ich auch beibehalten mit meinen Kindern, mit Schwedisch, auch wenn nicht viele Leute Schwedisch sprechen. War es doch so, dass ich es wichtig fand und die Frage sich nie gestellt hat, dass meine Kinder Deutsch oder welche Sprache meine Kinder mit meinen Eltern sprechen sollen. Von daher war Schwedisch eine ganz wichtige Sache, irgendeine Sprache mitzugeben auf dem Weg. Aber ich habe mich, wie gesagt, schnell zurechtgefunden, ganz schnell aufgesagt. Und ich war dann witzigerweise, kann ich mich erinnern, schon in der 2. Klasse oder so eine, die deutsche Sprache wirklich sehr gut beherrscht hat und auch diese Noten heimgebracht hat, worauf ich sehr stolz war. Ja.
Also das klingt ja wirklich sehr außergewöhnlich. Und jetzt bist du hier in Oberdauern, auf das kommen wir dann später noch zurück. Jetzt würde es mich da interessiert und wahrscheinlich auch die meisten Zuhörerinnen, besonders einer bewegten Kindheit und einer erlebnisreichen Kindheit, wenn man heute so diesen vom Wachstumsmindset spricht, ja, diese innere Erlaubnis zu wachsen, zu lernen, statt perfekt zu sein. Hast du das eben genau da, wenn du das so erklärst, wie schnell du kommst jetzt plötzlich in ein Land nach Deutschland, kannst kein Wort, verstehst kein Wort, kannst die Sprache nicht. Wie ist es dir da ergangen? Wie hast du zuerst die Kommunikation mit den Mitschülern oder so aufgebaut? Wie hat das funktioniert? Können sich die Zuhörerinnen das vorstellen?
Wie ich schon gesagt habe, ist, glaube ich, die Kommunikation nicht nur die Sprache. Es sind viel Gesten, es sind Aufmerksamkeiten, Sachen aufsaugen, Leute beobachten und sich einfinden untereinander. Aber ich glaube, mit Obertauern ist es genauso. Vielleicht kommen wir später noch auf meinen weiteren Weg zu sprechen. Ich bin eine Juristin, ich bin hierher gekommen. Natürlich habe ich eine ganz große Leidenschaft, war in großen Städten unterwegs, habe eine große Leidenschaft zu Bergen und zur Natur und auch zum Skisport immer schon gehabt. Obwohl ich nicht jetzt leistungsmäßig betrieben habe und bin gelandet in den Bergen aufgrund des Wohnorts meines Mannes. Aber auch hier bin ich hergekommen und habe nichts Touristisches mitgebracht. Ich bin Juristin, ich spreche Deutsch. Immer noch nach 20 Jahren hört man, dass ich, obwohl ich Österreicherin bin vom Pass her, Deutsche aufgewachsen bin in Deutschland und habe eigentlich gar nichts mit diesem Skiort gemein. Und alle anderen, die diese Laufbahn ansteuern würden, hätten zumindest mal eine touristische oder irgendeine Ausbildung in diese Richtung. Ich bin noch nicht hier aufgewachsen, auch nicht. Und habe auch mit keinem der Betrieben habe ich Erfahrung gehabt, bevor ich hier vor 10 Jahren hergekommen bin. Und ich glaube, genauso wie diese erste Situation, über die wir gesprochen haben, dass ich in ein Land komme, wo ich nicht wusste, was mich erwartet hat oder wo ich ins Wasser geschmissen wurde, das macht mir Spaß. Es ist die Herausforderung, glaube ich sogar, die ich suche, ja, und die mir wirklich Spaß macht, die in mir was auslöst und irgendwie Ressourcen und Energien freisetzt, die mich wirklich meinen Motor nochmal ankurbeln. Und das hier hat mir Riesenfreude bereitet, schon am Anfang, obwohl ich es nicht so wahrhaben wollte. Natürlich gab es immer wieder Hürden, aber ich habe wahnsinnig gute Lehrer gehabt am Anfang, die vielleicht in mir Potenzial erkannt haben, die sich Zeit genommen haben. Das sind,
Du hast jetzt von den Lehrern noch in Deutsch.
Nein, ich rede von den Lehrern jetzt hier, wo ich hergekommen bin. Für mich Lehrer, sag ich, wo ich einfach in der Zeit hier reingekommen bin, wo vielleicht ein bisschen ein Umbruch war. Und die Älteren, Obmänner, Bürgermeister, wie auch immer, Finanzreferenten, die sich einfach für mich Zeit genommen haben, um mir den Tourismus näher zu bringen, ohne dass ich eine Ausbildung bekommen habe.
Aber was würdest du sagen, weil das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, da möchte ich ein bisschen tiefer gehen. Und das betrifft auch jetzt meine Ursprungsfrage. Welche innere Haltung braucht man da? Du sagst ja schon, es hat da Spaß gemacht, deine Ressourcen. Aber welche innere Haltung ist da die Basis, dass du sagst, das macht mir Spaß, das hat mir, da kenne ich niemanden und trotzdem gehe ich das an, ohne touristische Ausbildung, weil du bist ja eine Tourismusdirektorin, du bist ja nicht irgendwer, du hast ja diesen Ort über sozusagen. Welche innere Haltung ist da hilfreich?
Ich glaube, dass du Offenheit brauchst, gell? Neugierde. Trotzdem ist eine Sache, die viele vergessen, weil oft geht die wirklich ein bisschen verloren, würde ich sagen. Und dass du von diesem Perfektionismus, also für mich war das so, ich musste mir sagen, ich möchte natürlich in dem gut sein, wo ich bin, aber ich habe so viele, ich nenne es manchmal Baustellen, gell, dass ich nicht perfekt sein muss. Aber durch dieses vielleicht auch zeigen, dass du nicht perfekt bist, öffnet sich wahnsinnig viel. Die Kommunikation öffnet sich, es öffnen sich Türen und ich schaffe, sagen wir es mal so, ich verlange nicht, dass alle perfekt sind und auch nicht an mir selber, aber ich möchte einen Rahmen schaffen für mich und für meine Mitarbeiter, für mein Team, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, gemeinsam und das maximal, das Perfekte, was wir rausbringen können, dort erschaffen. Das ist eigentlich so, dass meine innere Haltung und meine Vorstellung für meine Berufswelt hier oben.
Und Kannst du dir vorstellen, dass diese Haltung, diese Einstellung, diesen Rahmen schaffen und alles, was du jetzt über Führung sprichst, mit deinem Werdegang, mit deiner Entwicklung, mit deiner Kindheit zu tun hat? Oder kann das jeder andere auch lernen? Weil wenn ich jetzt deinen Werdegang anschaue und man sagt, okay, du bist offen erzogen worden, hast du gesagt, du hast neugierig sein müssen, du hast schon früh mit Diversität zu tun gehabt. So, wenn das jetzt einer nicht hat, was würdest du dem dann raten, damit er dasselbe tun kann, was du magst?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass du ein bisschen was vielleicht mal rausgehst, alleine rausgehst. Wir haben natürlich sind in einer Zeit aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Manchmal denke ich, meine Kinder oder meine jungen Mitarbeiter haben diese Chance nicht. Wir sind ohne Handy unterwegs gewesen. Ich bin nach New York gereist mit einem Bund mit Geld. Ich habe nicht mal eine Kreditkarte damals, gell, wo ich da hingefahren bin. Und muss sagen, ich musste meine Menschenkenntnis von null aufbauen. Ein bisschen was habe ich mitbekommen, aber dieses Gespür, sich zu das richtige auch Vertrauen zu finden in den Menschen um dich herum, den richtigen Kreis dir um dich herum zu schaffen, um erfolgreich zu werden, um führen zu können, um in deinem Leben klarzukommen, egal in welchen Stationen. Ich hatte sehr viele Stationen und ich glaube, auf dem Weg sind verschiedene Stationen, die du ganz alleine gehst, eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Ohne, jetzt sehe ich viele junge Leute, die immer sagen, nee, und der kommt mit und der kommt mit. Und nee, ich sag dir, ganz alleine das zu schaffen, für Eltern vielleicht gar nicht mehr so leicht, weil die Kinder, man möchte mal wissen, wo die Kinder sind. Die haben mich gelassen, das schätze ich sehr im Nachhinein. Und das ist bestimmt ein großer Bestandteil, dass du so wirst und auch verstehst, versuchst zu verstehen, auch reinzuhören und zu betrachten. Und auch bei der Auswahl meiner Mitarbeiter, glaube ich, hat mir das sehr, sehr viel geholfen. Gell? Aber was rate ich demjenigen, wenn es da Unsicherheiten gibt, rate ich, manchmal rate ich auch, geh in ganz viele Bewerbungsgespräche zum Beispiel rein. Ist doch egal, ob du den Job brauchst oder nicht. Ich denke mir das selber, wenn ich Zeit hätte. Ich finde es total spannend, irgendwo hinzugehen und mich mal wieder vorzustellen. Früher habe ich einfach ganz verrückte Sachen gemacht. Bin einfach mit einem anderen Namen unterwegs gewesen und war jemand ganz anders.
Nee, ich habe so Sachen ausprobiert, weißt du? Ich habe so Sachen ausprobiert und habe einfach gedacht, für mich wieder andere Situationen, mich in anderen Situationen zu finden. Mhm. Und das ist das, woraus du lernst, woraus du ziehst und wo du was wirklich deine Persönlichkeit entwickeln kannst auf dem Weg.
Du sagst jetzt einen spannenden Punkt, liebe Mona. Du sagst, deine Persönlichkeit entwickeln kannst auf diesem Punkt. Das würde ja bedeuten, und jetzt da möchte ich kurz bleiben, das kann jeder entwickeln. Oder kann es auch sein, dass man mit gewissen Stärken auf die Welt kommt? Jetzt darf ich, nachdem wir jetzt beim Jahreswechsel sind, du bist ja Sternzeichen Zwilling. Ja? Alles, was du jetzt da sagst, ist ganz spannend, was du da erzählt hast. Du hast dich ganz schnell in andere Sprachen hineingefunden, du hast sofort Kontakt geknüpft und so weiter. Sind eigentlich interessanterweise alles Eigenschaften, die man zum Beispiel den Sternzeichen Zwilling ja auch zuschreibt. Neugierig, beweglich sein, sprachbegabt, stark, schnell im Denken. So, was davon lebst du, hast du schon gesagt. Also sehr viel hast du davon gelebt. Und wenn jetzt einer, sage ich es einmal ganz banal, das erlaube ich mir heute, wenn einer nicht Zwilling ist, sondern was anderes, glaubst du, der kann es trotzdem lernen?
Ich glaube, er kann schon lernen. Die Frage ist nur, will er das wirklich auch werden? Gell, viele Leute denken, ja, natürlich will ich die Führungsposition einnehmen. Gell, frage ich auch ganz ehrlich meine Mitarbeiter. Ich sehe bei vielen mehr Potenzial, bei anderen weniger. Aber wenn du genau hinschaust, fühlen sie sich vielleicht in der gehobeneren Position wohl, aber wollen sie wirklich führen? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss.
Wollen sie wirklich führen? Das ist auch extrem spannend, weil gerade wir bei Anima Mundi, da geht es ja um Führung. Da geht es um Selbstführung und generell Führung von anderen, von Mitarbeitern. Es war ganz spannend. Ich durfte im September bei diesem München Summit sein. Da ist es genau darum gegangen, um Mental Health und so weiter. Und da waren sehr viele Experten. Und die haben wirklich dort öffentlich gesagt, 70% der Führungskräfte sind keine Führungskräfte. Da müsste man ja mal sagen, okay, wollen sie überhaupt führen? Und wie führt man eigentlich, beziehungsweise frage ich jetzt dich, was verstehst du unter Führung? Welche Eigenschaften, welche Stärken sollte eine Führungskraft oder ein Entscheider, ein Unternehmer mitbringen, um zu führen? Du hast früher einen Satz gesagt, ich meine, ich bin gut Freund, sondern du hast gesagt, das war Vertrauen.
Mhm. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig, was ich sehe, gerade in Zeiten nach Corona oder in Corona erfahren habe, ist eine Sicherheit, die du vermittelst, nicht nur vermittelst, sondern lebst, dass sie wirklich wissen, dass sie vertrauen können demjenigen, der sie da durchbringt, dass sie in allen Lagen sich melden können, das wissen sie sowieso, dass sie mit den Themen kommen können, auch teilweise privat, damit ich trenne das schon, aber wenn es ins Berufliche hineingeht, ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt, mit Respekt, mit einem gewissen Abstand trotzdem, gell? Aber ich glaube, Sicherheit steht an der Spitze mit Vertrauen und der offenen Kommunikation vor allem, dass wir eine Basis schaffen, aber gar nicht alle so gleich geordnet, weil sie wollen geführt werden. Ja, das ist für sie ganz wichtig, auch hierher zu kommen. Wir haben in Zeiten, wo Homeoffice war, nicht nur untereinander suchen sie sich. Und es geht nicht um die Kontrolle nur. Sie wollen herkommen, sie wollen dein Feedback. Sie wollen, dass du als Säulen am Weg stehst und sie irgendwo begleitest in der Sicherheit, in Sicherheit in ihrem Rahmen, in ihrer Zone gibst. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Eigenschaft, die man mitbringen sollte.
Ja, vor allen Dingen, es ist auch das Schöne, wenn man eben in dieser Verbundenheit ist, wo man sich aber auch gesehen wird von der Führungskraft, vom Chef, von Vorgesetzten, dass man auch ein Feedback bekommt, egal in welcher Form. Und wenn du sagst, sie dürfen mit allen kommen, dann geh davon aus, dass sie auch vielleicht, wenn sie einmal einen Fehler machen oder scheitern, zu dir kommen dürfen. Wie gehst du mit solchen Sachen?
Sie müssen kommen, wenn sie scheitern und Fehler machen. Wenn sie keine Fehler machen, finde ich es komisch. Gell? Weil dann, glaube ich, sind wir nicht ein bisschen weitergegangen, haben die Grenzen nicht erfahren dürfen. Auch ich habe genau das Gleiche und ich komme zu Ihnen und sage, das war jetzt von meiner Seite ein Versuch, der ist gescheitert und jetzt schau mal, in welche Richtung wir gehen, was wir das nächste Mal machen. Ja? Das ist sicher eine ganz wichtige Sache.
Du gehst zu Ihnen?
Nicht zu Ihnen, aber ich teile es mit. Ja? Wir haben wöchentlich unsere kurzen Meetings einmal in der Woche, wo jeder eine Minute referiert nur. Um alle auf den Stand zu kriegen. Wenn es dann tiefer geht, können sie sich untereinander in die Teams wieder mit einbinden. Wir haben da bestimmte Strukturen, wie wir vorgehen. Wir sind vielleicht ganz kurz ein Team von 15 Personen und es funktioniert ganz gut, damit jeder weiß auch grundsätzlich, wer an was arbeitet gerade. Aber ich glaube schon, dass man auch privaten Sachen, man kriegt ja mit. Gell? Ich versuche grundsätzlich immer, meine Mitarbeitergespräche zu haben, zweimal im Jahr, auch dass ich sehe, wie ist der Rahmen, hat er sich verändert, brauchst du zeitlich andere Themen, wie sieht's aus, bist du in Pflege irgendwo, was sind die Themen mit Partner, mit Kindern, mit allem drum und dran, um das wieder zu erfahren und so zu machen, dass sie sich wohlfühlen und erhalten bleiben oder es so zu schaffen. Und bei mir ist es auch so, ich bin auch, ich habe hier angefangen vor 10 Jahren und saß hier wirklich 8 bis 10 Stunden am Tag mit 2 kleinen Kindern und habe mir ein Kindermädchen selbst finanzieren müssen zu der Zeit, weil es gab die Kinderbetreuung nicht hier im ländlichen Raum. Und heute würde ich sagen, heute lache ich und sage, heute sollte ich die Kinder kriegen, gell? Weil jetzt habe ich ihnen gezeigt, wie es auch geht, flexibel zu arbeiten, nicht immer vor Ort zu sein. Aber trotzdem habe ich ein Arbeitsmodell wählen dürfen, wo ich selbst entscheide. Den Ort aussuche, wo ich arbeite. Deshalb ist vielleicht ein bisschen der Vorteil der Juristin, dass ich meine Verträge dann so umschreiben lasse, gell? Dass ich mir das einfach ein bisschen herausnehmen kann. Weil ich kann nicht, ich habe auch gesagt, als ich eingestellt wurde vor 10 Jahren, haben zu mir viele gesagt, du bist, also damals mein Arbeitgeber eigentlich, dass ich überqualifiziert wäre und das wäre nicht die richtige, richtige Job für mich. Und ich habe gesagt, doch, lasst mich machen. Nur eins habe ich habe nicht die Zeit. Das habe ich immer vorgetissen. Ja? Ich habe gesagt, ich kann es machen, ich würde mich sehr freuen, aber ich habe die Zeit nicht. Und ich wusste, es ist ein sehr...
Waren die Kinder damals?
1,5 war der Kleine und der Große ist gerade mit 6 in die Schule gekommen. Das war wirklich so ein Umbruch, weiß ich noch ganz genau. Und in den Zeiten gibt es Menschen, die kommen dann einfach. Die kommen, die sind da irgendwo in deinem Leben und die geben dir dann wirklich richtig Gänsehaut, in den richtigen Momenten die richtigen Meldungen, dass du dich traust, dass du Mut hast und das schaffst, weil für mich war es beruflich einfach nicht möglich. Ich hätte in eine Stadt gehen müssen, um meinen weiteren beruflichen Werdegang nachzugehen und habe diese Anzeige in einer Nacht gesehen. Hier oben wurde gesucht jemand Und 4 Uhr morgens, schlaflose Nacht mit den Kindern, waren krank und nehmen so ein Bezirksblatt in die Hand und sehe diese Anzeige, die sehr offen gestaltet war. Und habe dann gedacht, okay, jetzt schreib einfach los. Und dann habe ich meinen Bruder um 6 angerufen und gesagt, du musst mir das ein bisschen grafisch cool machen und so. Und dann bin ich um 8 hier gestanden und habe die abgegeben, meine Bewerbung. Und habe gesagt, so, hier bin ich. Und dann bin ich von einer Runde immer weitergekommen. Und wie gesagt, das Thema damals war, dass die Leute hier sitzen mussten in den Arbeitszeiten, obwohl mein Job nicht da vorne war, am Counter.
Ja? Das heißt, wie hast du, was, welche Stärke von dir hat dir geholfen? Es reicht ja nicht, den Vertrag umzuschreiben, weil das müssen sie ja auch, das Ehevertrag besteht immer aus 2 Seiten. Was hast du getan, dass auch dein Wunsch respektiert wurde, dass du dich so positionieren konntest? Und jetzt bitte keine Bescheidenheit.
Mindestens so gut zu sein,
ja,
wie ein Mann in meiner Rolle zu dieser Zeit. Und so jetzt kommt dieses, ja, da kommt sicher dieses Thema, das kommt auf. Ich möchte gar nicht so viel über dieses Rollenthema sprechen, weil ich möchte es eigentlich zu keinem machen in meinem Leben, ja, weil ich denke, und ich habe hier Gott sei Dank einige Männer um mich, die mich unterstützt haben, all die Zeiten an mich geglaubt haben, trotz dieser wirklich Mehrfachbelastung, der ich wirklich an den Anfangsjahren vor allem ausgesetzt war, und das hinzukriegen und den Druck zu spüren von allen Seiten. Ich bin im Vorstand die einzige Frau. Ich bin in den Gremien, gibt es noch 2 Frauen außer mir, ja. Und bin natürlich, muss ich auch sagen, gab es schon einige hier, die es sicher immer wieder wissen wollte.
Du hast doch den Druck.
Ob ich den Druck aushalte, das war schon öfter.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt so, wie du sagst, du magst gar nicht über Mann und Frau reden, über die verschiedenen Rollen, oder nimmt das gar nicht zum Thema.
Es ist aber ein Thema.
Genau, ich merke gerade, das ist aber eines. Also,
ja.
Würdest du sagen, es war wirklich, weil du eine Frau warst, oder kann es auch darin liegen, wenn das in York eingesessene, sage ich jetzt einmal, Hoteliers, Männer, Frauen, wo plötzlich eine, Entschuldigung, unter Anführungszeichen Ausländerin kommt, genau, die halt dem Ganzen nicht aufzustören hat, die vom Tourismus, keine Ahnung, ich versuche jetzt einen Perspektivenwechsel zu machen, wäre es, wenn du ein Mann gewesen wärst, glaubst du, gleich gewesen oder doch anders gewesen, haben die einen Vertrauensvorsprung? Was ist eigentlich dann der Unterschied?
Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich natürlich alles mitgebracht habe, was eigentlich nicht so da reingepasst hat, aber sie offen genug waren und sie ein bisschen, sie waren offen genug, und weil sie haben jemanden gebraucht, der vielleicht ein bisschen das Ruder auch mit, nicht rumzieht, aber mitsteuert. Das haben sie sicher gebraucht zu der Zeit, aber ich habe natürlich alles in der Person vereint, aber sicherlich waren sie auch neugierig, ob ich es bringen kann. Gell? Viele haben mir bestimmt eine ganz begrenzte Zeit gegeben. Aber ich glaube, dass man in der Position sicher noch besser sein muss als Frau, ja.
Ja, ich liebe ja diese Aussage, muss ich mal in dir, also noch besser sein muss als Frau. Und ich liebe diese Aussage, denn offensichtlich hat dir das als Stärke extrem geholfen, nämlich die Neugierde, weil ja, das weiß man heute aus der Neurobiologie, unser Hirn, dass wenn du neugierig bist, und diese stärker ist als die Angst. Und um das geht es ja eigentlich bis zum gewissen Grad, wenn du sagst, du hast es einfach gemacht. Wenn die Neugierde größer ist, dann kannst du die Angst überwinden und tust es trotzdem.
Weil ich ist ja eigentlich nichts anderes. Das ist sicherlich so, weil ich mir oft denke, wenn ich es nicht mache, das war vielleicht in ein, zwei Situationen so, dann bereue ich es nicht zu wissen.
Aber das ist spannend. Da sind wir uns relativ ähnliches gefolgt. Ne? Hilft dir das? Bei mir ist es oft so, dass ich mir denke, weil viele von außen natürlich auch sagen, was wärst du noch alles machen? Warum tust du das ein? Also, du kennst das bei Shelley auch und machst dadurch Gemüse. Was willst du noch?
Ja, ja, Erdgespräch. Genau. Brauchst du doch auch nicht so mal.
Gar nicht und hin und her.
Im Gegenteil. Ich geh ein, wenn ich es nicht mache. Aber,
darf ich dir was fragen? Hilft dir? Was hilft dir? Ich beobachte mich ja immer mehr, wie viele solche Gespräche. Man weiß es auch, dass das jeder macht, aber ich beobachte mich jetzt oft, wie mit mir selber redet. Und das ist so immer so spannend, nämlich mir hat immer auch das Bild geholfen und hilft es mir heute noch. Was will mein zukünftiges Ich, was will ich, dass das später einmal über mich sagt oder denkt? Weißt du, kennst du dieses Bild auch? Das ist ungefähr das, man sagt ja, die meisten Leute bereuen dann, was sie nicht getan haben.
Ja, kann sein, ja. Ich weiß nicht, was das Spätere sagen soll. Es soll auf jeden Fall sagen, dass ich es immer, nee, dass es mich immer weitergebracht hat, weiter, dass ich weiterentwickelt habe. Und das ist wirklich spannend. Und mit diesem, natürlich mit dieser, immer mit der Herausforderung wächst du weiter. Und dann suchst du dir natürlich hier, es ist manchmal sehr begrenzt gewesen im Vergleich zu vielleicht offeneren Umgebungen, wo man lebt. Mhm. Ja, es ist hier vielleicht begrenzt, was auch einen großen Vorteil hat, weil du natürlich zu dir kommen kannst. Ich bin, glaube ich, sehr naturverbunden und hole meine Reserven, meine Energien absolut aus der Natur, die Ruhe und mein ganzes System runterzufahren. Also das ist sicher ganz, ganz wichtig. Das könnte ich so nicht machen, wenn ich woanders wohnen würde, weil es mich zu ablenken würde und ich zu viel noch mehr unterwegs wäre. Ja. Aber ich muss mir auch Hilfen holen und Leute holen, die mich persönlich weiterentwickeln, weil mein Kopf danach schreit, dass ich weiterkommen will und Aufgabenstellungen immer brauche. Die Zwillinge sind auch so kopfgetrieben. Und da habe ich manchmal, verspüre ich keine Sättigung und suche nach Sachen, die den Motor wieder antreiben. Das ist wirklich ein ganz starkes Thema bei mir.
Darf ich da einhaken? Das ist total spannend, weil du hast ja, ihr seid ja alle Top-Stieffahrer, deine Kinder sind, glaube ich, im Kader auch, fahren sie mit und so weiter. Und ich finde das immer so interessant, dass im Sport es ganz normal ist, dass die Sportler Coaches haben und oder Mentoren, wie immer du das nennen möchtest. In Amerika ist es eigentlich auch schon relativ normal. Bei uns wird es langsam, aber naja, ist vielleicht doch eher unter vorgehaltener Hand, dass man irgendwo zum Coach geht. Wie ist das bei dir? Wo machst du Supervisionen? Mit wem sprichst du? Und bei Meister, das ist auch total spannend, hat jetzt eher jemand ein Buch geschrieben über das Geheimnis der Geheimnisse, wo er sagt, wenn du dein Geheimnis, ein negatives oder ein Thema mit Dritten besprechen kannst, dann ist natürlich das eine neurobiologische Erleichterung für dein Hirn, so wie du auch sagst, du hast zu viele Projekte, mit wem kannst du sprechen? Wie ist das bei dir? Hast du einen Coach, hast du jemanden externen, mit dem du deine Themen besprichst?
Ich glaube, dass...
Außer der Mann natürlich, zunige.
Ja, auch nicht alles. Gell? Also jetzt so verschiedene Themen, natürlich tauschen wir uns aus. Und ich habe einen Mental-Coach, eigentlich einen systematischen Coach, wo ich hingehe. Das mache ich auch seit einigen Jahren. Da buche ich mir auch mindestens mal zweimal im Jahr, habe ich da einen Termin. Und bin da 3 Stunden und habe dann eigentlich vorher, denke ich, habe ich gar nicht unbedingt, ich habe ein paar Themen, die ich mitbringe, die ich vielleicht aufarbeiten möchte, aber es poppt sehr viel auf in dieser Zeit, wenn ich dort bin und ich brauche dann auch wirklich eine längere Zeit. Das sind wie meine Hausaufgaben, das sind wie so Sachen, ich gehe hin und ich arbeite an mir selber, an meiner Persönlichkeit, an meinen Themen, an Herausforderungen, die vor mir liegen, an meiner Zukunft. An all diesen Sachen gemeinsam arbeite ich. Bin ich wahnsinnig froh, dass ich das gefunden habe, weil es für mich, ich sage immer, das ist wie so ein, das kann man vielleicht nicht verstehen, aber andere Leute geben vielleicht das Geld für einen Urlaub aus und ich brauche es für mein Wohlsein, für meinen Kopf, für meine Gedanken, der mir auch wirklich ein bisschen strenger mit mir ins Gericht sicher geht, der mich anders sieht, ja, und der mich wirklich an Grenzen bringt und herausfordert und ich diese Zeit auch zwischen den Sitzungen brauche, um daran zu arbeiten mit mir selber. Gell? Ich habe angefangen mit diesen ganzen Sachen. Es sind immer Sachen, die einem passieren im Leben. Ich habe ein persönliches Schicksal gehabt. Vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, ist mein damaliger Lebenspartner gestorben. An einem Unfall, an einem Skiunfall. Und das war auch vielleicht etwas, wo ich gesagt habe, ich möchte nie wieder zum Skifahren zurückkehren.
Also.
Und das war etwas, wo ich wahnsinnig mich mit mir selbst wiedergefunden habe. Bis dahin war alles rosarote Blase. Ich habe eigentlich nie ein größeres Thema gehabt, muss ich sagen. Also nie auch irgendwelche Verluste oder Beziehungsthemen oder dass ich verlassen worden bin und in einem großen Loch war. Und dann kam dieses freier Fall. Und das war das Thema, wo ich mir wirklich professionelle Hilfe geholt habe, wo sich mein Umfeld neu sortiert hat, ganz lehrreich. Ich würde sagen, das ist eigentlich der Meilenstein gewesen in meinem Leben, außer natürlich, wo ich hergekommen bin und dass ich jetzt eigentlich keine Wurzeln habe in dem Sinne, ist auch ein spannendes Thema, habe ich nämlich nicht. Wie ich sehe hier, habe ich auch oft gedacht, ich brauche eine Heimat, ich brauche Wurzeln, nein, brauche ich nicht. Gell?
Und das Thema.
Nicht einfach dort, wo die Familie ist.
Ja, oder wo, ja, wo die Leute sind. Natürlich, ja. Meine Familie sind meine engsten Herzensmenschen, aber auch wo Leute sind, die gut sind, wo du fühlst, dass es gut ist. Also ich habe auch kein Problem zu sagen, morgen gehen wir nach Japan. Hey, gehen wir gemeinsam nach Japan und schauen, was los ist. Super. Gell? Habe ich meinem Mann auch schon vorgeschlagen. Wo die Kinder noch ihr Ding waren. Weil es beruflich, habe ich gesagt, schau doch mal. Ja, natürlich. Oh, da du flexibel. Ja, leider hat er natürlich beruflich dann nicht das Thema gehabt. Oder gehen wir nach Schweden, bevor die Kinder in die Schule gehen. Das sind alles so Sachen, hätte ich wahnsinnig gern gemacht, weil ich es auch bekommen habe durch meine Eltern. Gell? Aber zurück zu dem, ich glaube, das sind so Sachen, die dich so prägen. Und das war eine Zeit, wo ich die ersten Trauerexperten eigentlich zugelassen habe in meinem Leben, die mir wahnsinnig geholfen haben, die mir ein bisschen erklärt haben und die mir das Gefühl gegeben haben, dass mein Gehirn wirklich, dass es da Leute gibt, die mir helfen können, dass bestimmte, sagen wir mal, Hilfstechniken und Sachen auf dem Weg mich stärken können und dass ich diese Zeit intensiv genutzt habe und sie mir auch gegeben habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Vor allem mit meinem Kopf mich zu beschäftigen, mit dem Geist und mit dem Ganzen, wie ich mein Umfeld aussuche und sortiere um mich rum. Und diese Zeit hat mir wahnsinnige Stärke gegeben. Es waren sicher Tage dabei. Ich bin morgens aufgewacht. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Hund gehabt, der immer an meiner Seite war. Und ich bin aufgewacht, habe den Wecker angeschaut und habe nicht gewusst, wie ich den Tag überleben soll. Eigentlich wollte ich das nicht.
Ja.
Depression will ich nicht nennen. Einfach dieses Sinnlosigkeit.
Ja, okay. Ja,
warum? Mhm. Ich habe keine Kinder gehabt, warum soll ich aufstehen, warum soll ich das machen? Und da musst du dich jeden Tag, ich habe dann auch viele Sachen nicht mehr gewusst, dein Kopf macht zu, die Erinnerung war weg an viele Sachen. Und da habe ich wirklich die Möglichkeit gehabt, heute bin ich dankbar, der damalige Professor hat zu mir gesagt, sie wollen das jetzt alles nicht hören, aber irgendwann werden sie an mich denken. Ich habe echt schon überlegt, ob ich den mal kontaktiere, ob der noch irgendwo da ist und sie werden dankbar sein. Sie werden wahnsinnig dankbar sein für diese Zeit und das bin ich heute, weil ich glaube nicht, dass ich diejenige bin, wäre, wenn mir das nicht passiert wäre. Von daher Schicksalsschläge für dich selber, wo du dich rausziehen musst und du, wenn du es schaffst, natürlich leider gibt es auch viele, die es nicht schaffen, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo du dich entscheiden musst, halte ich das alles aus oder nicht? Und wenn du sagst, ich möchte das machen, ich möchte das annehmen, dann musst du einfach kämpfen, jeden Tag für dich. Gell? Und das sind so Sachen, wenn ich Aussichtslosigkeit spüre in meinem Leben, im Beruf, ist mir noch nicht passiert, gell? Weil ich den Druck so kann ich von mir fernhalten. Aber wenn ich Aussichtslosigkeit verspüre, dann weiß ich mir zu helfen. Ja, dann habe ich irgendwas in mir, was damals, glaube ich, mir den Grundstein gelegt hat, dass ich meine Energien wirklich bündeln kann und daraus finde. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute an mir schätzen, dass ich das spüre. Und ich spüre sehr viel und ich spüre auch Menschen um mich rum, die Unterstützung brauchen in diesen Zeiten. Und ich scheue auch nicht davor zurück, diese Menschen dann anzusprechen und dann einfach so unterstützt, dort zu sein auch, gell? In diesen, aber es ist meistens so, dass du sowas durchlaufen haben musst, um dahin zu kommen.
Nee, du bestätigst mit deiner Geschichte genau das, dass man ja die Veränderung an weiterbringt. Und das ist, und meistens ist die Veränderung ja sehr schmerzhaft. Ja? Unser Hirn mag ja auch keine Veränderung, das Status quo beibehalten, durch diesen extremen Schicksalsschlag, den du natürlich hattest. Es hätte vielleicht ein bisschen sanfter sein dürfen. Wenn du jetzt sagst, du hast dadurch, bist du diejenige geworden, die du heute bist und bist dankbar dafür, was du lernen durftest, wobei es natürlich auch extrem mit deinen Stärken zusammenhängt, dass du trotzdem wieder aufstehst. Und weil du den Sinn ansprichst, du hast damals keinen Sinn mehr gefunden. Was ist für dich heute der Sinn, wenn du heute schaust, wo erlebst du heute deine tiefste Erfüllung und ja, den Sinn im Leben, warum stehst du heute in der Früh gerne auf?
Ja, das ist sicherlich dein Mutter, der dich antreibt, deine Kinder sowieso als allererstes, gell? Deine Familie, dein Konstrukt, dein Umfeld, wie ich gesagt habe. Und dann sage ich auch, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da bin. Sinn habe ich, ich freue mich auf jeden Morgen. Natürlich gibt es manchmal Tage, wo du denkst, okay, jetzt schauen wir mal. Aber trotzdem habe ich vielleicht auch dieses Positive. Ich bin ein wahnsinniger Morgenmensch. Also deshalb, wenn du jetzt den Morgen ansprichst, abends sehe ich vielleicht wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Ich sehe abends manchmal keinen Sinn mehr, denke ich, okay, jetzt muss man mal den Tag beenden, gell?
Aber morgen sehe ich sehr viel Sinn, dass man aufwachen darf und sich so fühlen darf, wie man sich fühlt. Dafür muss man aber auch immer wirklich, finde ich, extrem dran arbeiten, dass es dir so gut geht. Gell? Mir sagen natürlich viele, Mona, du hast alles, schau dich an, du hast alles, irgendwie alles schaut so aus. Aber das ist einfach Wahnsinn. Ja, das ist auch okay. Gell? Du hast natürlich auch viel zurückstecken müssen in all den Jahren und schauen müssen, dass du dir das so erschaffst. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Aber ich bin jemand, der nicht stehen bleibt und sagt, hey, es ist jetzt so und es ist gut so. Und natürlich muss man auch zufrieden sein können. Aber ich arbeite daran, dass vor allem, glaube ich, so ab 40 fängt man an, dass es wirklich in einem so ausschaut, dass man sich wohlfühlt, dass man irgendwo im Gleichgewicht ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Kinder ein bisschen älter sind. Und jetzt wird es doch spannend. Jetzt kommen neue Sachen auf. Und jetzt darf auch Neues wieder aufleben. Gell? Sachen, die man vielleicht, für die man nicht so viel Zeit hatte, weil man Verantwortung hatte mit Kindern im Beruf, sich zu beweisen, neue Felder zu finden. Aber jetzt wird es spannend. Also bei mir wird es ganz sicher jetzt spannend.
Bevor ich zum Spannenden komme, das ist immer spannend, weil es spannend wird, noch einmal kurz zu den Kindern zurück, weil du gesagt hast, der Bub, das interessiert sehr viele Zuhörerinnen sicher ganz extrem. War 1,5 Jahre, der andere war 6 Jahre. Du hast hier den Tourismus übernommen, damals glaube ich Stellvertreterin, jetzt bist du die Direktorin. Ich meine, das kann ja nicht alles mit einer Kinderfrau gehandelt worden sein. Oder was ist, wenn die krank ist? Was ist, wenn ein Kind krank ist? Wie hast du das gelöst?
Also ich habe leider nicht den, ich habe schon auch Großeltern gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich die einteilen konnte, montags, dienstags, also fest irgendwie. Ich sehe die Großeltern noch ein bisschen anders. Ich sehe die so, dass es ein Add-on ist und wenn es so ist, aber meine Eltern sind natürlich weiter weg gewesen und meine Schwiegereltern sind auch sehr beruflich aktiv gewesen, gell? Wo man sagen muss. Also das war schon ein Thema, die hatte ich nicht wie andere in den ländlichen Gegenden. Das habe ich natürlich oft gesehen, dass die Großeltern übernommen hat. Und da habe ich halt schnell eine Lösung finden müssen. Leider nicht in der Gemeinde, also in der Kinderbetreuung. Und ich weiß, das Thema ist eigentlich das. Mein Mann ist das Thema. Und das ist auch ein Thema, weil er auch, er kam aus dem Leistungssport, aus dem Snowboarder, im Weltcup gewesen und hat dann auch aufgehört. Und es war auch eine ganz große Umstellung für ihn. Wir haben dann uns kennengelernt und haben sehr schnell geheiratet. Und bei der Hochzeit war ich schon schwanger. Also das war jetzt vor 18 Jahren. Und für ihn war das alles auch ganz eine neue Situation, einen Betrieb zu übernehmen daheim und in den Beruf einzusteigen. Ich meine, natürlich war er als Leistungssportler und hatte einen Beruf, aber es war ein anderer Beruf, als täglich irgendwo hinzugehen und Unternehmen aufzubauen, gell? Und zu führen, ein Familienunternehmen. Und ich glaube, wir haben die Chance wirklich auch gehabt, wir sehen das überhaupt nicht negativ heute, dass wir nicht viele Leute für die Kinder hatten, gell? Und dass wir beide schauen mussten, dass wir das irgendwie hier kriegen. Ja, aber vor allem in diesen, sage ich wieder, diesem ländlichen Gefühl ist es nicht selbstverständlich, dass der Vater zum Elternsprechtag geht, dass der Vater die Kinder abholt, gell, dass der Vater da ist. Heute, sage ich, ist es sicherlich 50-50 von uns beiden. War es auch lange Zeit. Trotzdem haben wir uns Raum gegeben, uns zu entwickeln. War nicht immer einfach, gell, vor allem hier. Weil ich auch wirklich am Anfang sehr viel unterwegs sein musste, für ihn das aufzufangen und trotzdem auch seine Position zu finden. Aber ich glaube, man muss als Eltern, falls beide in solche anspruchsvolle, als Selbstständiger, er ist selbstständig gewesen all die Jahre, muss man sich gemeinsam entwickeln. Das ist wirklich so. Ja, und viel Verständnis mitbringen. Das ist wirklich.
Das ist euch beiden offensichtlich gelungen. An dieser Stelle einmal wirklich Gratulation, weil
ja,
das ist schon eine große Herausforderung mit Kleinkindern und offensichtlich ist jeder zur selben Zeit in einer komplett anderen Berufssparte eingestiegen. Also wie
wäre heute ganz anders, sage ich. Wenn es heute so wäre, mit Kinder kriegen würden, könnten wir uns das alles ganz anders arrangieren. Auch in der Kinderbetreuung hat sich viel getan heute, ja. Also es war damals wirklich so, dass wir in dem Kindergarten ja, Bedarf, genau, sie haben keinen Bedarf gemeldet, ja, Leute, weil sie es nicht gehört haben.
Sie haben nicht gehört und um 12 Uhr sind die Kinder,
naja, aus welchem Job hast du? Du kannst ein Kind um 7:30 bringen, 7:45 kannst ein Kind bringen und um 11:45 wieder aushören.
Oh, ja.
Da habe ich dann den Zuständigen gefragt, welcher Job das ist.
Genau.
Ich möchte nur wissen.
ja, in der Erfahrung.
Und dann die Möglichkeit zu haben, dein Gehalt am Anfang 1:1 für eine Kinderfrau rüberzuschieben, die du anmelden musst. Das ist wirklich ziemlich hart, wenn du dann noch Steine in den Weg gelegt bekommst und abends heimfährst und dir denkst, für was? Ja, aber dann kommen diese Fragen auch berechtigt. Für was machst du das alles, Mona? Und ich kann jedem nur mitgeben, du machst es für dich und du machst es, um deinen Weg zu finden. Und du darfst dich einfach nicht aufhalten lassen. Und das, genau, da gab es so da gab es Gott sei Dank so Personen, wie zum Beispiel die Grundschullehrerin von meinem Sohn. Ich bin zu ihr hingegangen, habe offen gesagt, du hör zu, der kommt jetzt in die erste Klasse, ich soll anfangen zu arbeiten, der Kleine ist 1,5, der kommt jetzt in die Krabbelgruppe, keine Ahnung, ich schaffe das nicht. Und die hat mich angeschaut, werde ich nie vergessen, die hat zu mir gesagt, Mona, wir schaffen das.
Das hier gefällt mir da jetzt extrem gut. Und das ist, ich merke das bei dir, das zieht sich bei dir so bei den Erzählungen durchs Leben. Du hast offensichtlich sehr viele, beziehungsweise, oder sagen wir es anders, vielleicht ein offenes Ohr auch für Menschen in deinem Umfeld gehabt, die dich unterstützt haben. Man sagt ja heute, jeder von uns hat diese Begleiter oder auch die innere Stimme oder der Nachbar oder irgendwer Mentoren, die dir offensichtlich in dem richtigen Moment immer mehr zugetraut haben, als du dir selber zutraust. Und in diese Rolle, da gibt es ja auch diesen Pygmalion-Effekt, in diese Rolle wächst man dann wahrscheinlich auch hinein, oder? Das hat da ja wahrscheinlich Sicherheit gegeben, wenn die Grundschullehrerin, die
du brauchst gute Leute um dich rum. Die Grundschullehrerin war jetzt in dem Zeitpunkt war ich sehr unsicher, was ich machen sollte, gell? Aber ich wusste, wenn du jetzt nicht irgendwas findest, was dich fordert, für dich eine Herausforderung, ob es ein Job ist oder egal was es ist, dann gehst du ein. Wie so eine Primel, die sich gerade vom Rand des Topfes löst. Entweder du gießt jetzt oder das fällt auseinander. Das war für mich ganz klar. Und dann habe ich gewusst, dann wird das andere aber auch nicht funktionieren, Mona, gell? Wenn du jetzt nicht irgendwas machst, einen Schritt, wenn du da sitzen bleibst, in diesem Surrounding, wie es ist, das reicht dir nicht. Das reicht dir nicht. Ich habe mir oft gewünscht, was ich mir oft gewünscht habe, wenn ich so nah zurückgelenke, ich habe mir oft gewünscht, warum bin ich nicht so wie die anderen? Ja? Hier habe ich mir echt gedacht,
ich glaube, weißt du, Entschuldigung, das ist so lustig. Bei mir ist es eigentlich ja fast ganz gern, dann bin ich bei Bigfeld.
Ja. Ja.
Mein Mann ist ja heute noch da.
Ja.
Und bei mir war es dann, ich kürze das nur ab, die Geschichte war ziemlich ähnlich mit Kindergartenbedarfserhebung und hin und her. Ich hatte niemanden draußen. Und dann habe ich aber auch zu meinem Mann gesagt, das ist jetzt abgekürzt, wie abgekürzte Form, gesagt, wenn wir nicht was ändern, irgendwann mache ich dich für alles verantwortlich, was ich nicht machen kann. Mhm. Und dann bin ich aber, haben wir uns entschieden, es war Experiment zuerst, das ich noch Kärnten, ich habe draußen einfach Unterstützung gehabt, den Bügel, das ist ein Teil. Und bin dann nach Kärnten gegangen und habe mich dort auch dann selbstständig gemacht und haben wir gesagt, wir machen ein Experiment, er fährt am Wochenende hin und her, früher sind wir beide Whipper wieder hin und her gefahren. Und am Anfang war das, und deshalb geht es mir da relativ ähnlich, oder weiß ich, von was du sprichst, das ist ja nicht so einfach, weil auch die Strukturen klein waren. Und am Anfang ist ja die Frau die Böse, die jetzt den Mann nicht mehr bekocht und so weiter und so fort. Das sind ja Strukturen oder auch, wie soll ich sagen, Wertungen, die auf einen zukommen, mit denen man umgehen muss. Und jetzt, wir sind nach wie vor verheiratet, wir sind glücklich, die Kinder sind begeistert, alles funktioniert, wir sind
glücklich. Moment. Dass das alles so ist.
Damals warst du, da war so, na, das wird nicht funktionieren, bis 10. Das wird nicht funktionieren. So wird geredet. Aber na, das sowieso, aber das steht außer Frage. Aber jetzt ist es so komisch.
Ja.
Und jetzt ist so, naja, das hat es ja eigentlich ganz gut gemacht. Gell? Und jetzt ist es sogar so, dass sie sagen, warum ist sie denn nicht bei uns geblieben? Weißt du, in dem Ort jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt mal von dem Ort, ich wohne ja in Flachau und in einem anderen Ort als jetzt da. Und das ist jetzt so ein bisschen, natürlich, das sind, man darf auch ein bisschen ernten dann nach einer Zeit. Ein bisschen Genugtuung ist es dann schon. Ja? Aber ja, das spüre ich schon ab und zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das freut mich auch, aber es ist auch okay. Und es soll auch Leute ermuntern. Ich sehe rechts und links, ich sehe in Ortschaften auch hier, ich sehe so super Frauen, die haben richtig was am Kasten. Und ich finde es wahnsinnig schade. Und ich finde auch schade, wenn sie die Kinder, die Mädels, wenn sie die ein bisschen vielleicht weniger fördern. Gell? Wo ich mir denke, das sind Stärken, Wahnsinn. Gell?
Vielleicht gar nicht weniger fördern, aber automatisch in irgendeiner, ja, sage ich jetzt einmal, Stereotyp hinein.
Ja, das wir wollen ja nicht hören, wenn du ja sagst, aber glaubst nicht das. Du musst ja schon vorgehen. Du musst ja ein bisschen, also sie sehen es ja. Die sind ja Leute, die wirklich Sachen auch kapieren und sehen, was draußen los ist. Aber ich finde, jeder soll, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schwedischen schaue, ich bin ja sehr viel in Schweden jeden Sommer und habe da sehr viele Verbindungen. Wenn ich meinen schwedischen Freundin anschaue, gibt es kaum jemanden, der nicht arbeitet.
Das ist auch gell?
Genau. Ich habe genau das andere. Ich habe das, was ich auch krass finde. Gell?
Entschuldigung, hat dir das geholfen?
Nein. Und aber ich sage, ich habe mein eigentlich Ergebnis daraus ist, was ich finde, ist, dass jeder die Chance haben sollte, wenn er kann, gell, finanziell, gell, und die Gegebenheiten hat, zu wählen. Gell? Er soll wählen dürfen. Die Möglichkeit haben. Möchte ich da absolute Berechtigung, daheim zu sein, mit den Kindern zu sein, mit der Familie? Du, keine Frage. Und nicht die anderen verurteilen, nicht werten. Gell? Das bringt uns nicht weiter. Das sehen wir in der politischen Situation. Wir sehen das altersarmutstechnisch. Wir sehen es überall. Geht es hier durch, dass wirklich Ängste aufleben?
Naja, klar, das wollte ich gerade.
Überall sehe ich um mich herum.
Aber das Problem ist, ich das sehe ja in meiner anwaltlichen Tätigkeit. Ich mache da relativ viel Scheidungen. Du wirst lachen, du schmeckst jetzt genau das an. Es ist nach wie vor so, dass Frauen automatisch, gibt es ja Studien dazu, noch viel mehr Care-Arbeit leisten als Männer. So, es gibt leider sogar noch Frauen, die wirklich nur die Care-Arbeit leisten. Das kannst du innerhalb der Ehe, wird das ja eigentlich nicht ausgeglichen. Und dann kommst du zu einer Scheidung, aus welchen Gründen auch immer, auch das finde ich, soll man nicht werten. Wenn es nicht mehr passt, passt es nicht mehr. Aber teilweise ist es echt so, dass die fragst, okay, wie machen die das jetzt finanziell? Die haben eine Wohnung und Schulden und eine Wohnung kannst du nicht in zwei Teile teilen. Und die Frau, wenn die dann auch noch nichts gearbeitet hat und keinen Beruf hat, dann wissen wir eh, wie das dann so weitergeht. Und deshalb fällt mir das extrem, dass du hier heute in diesem Gespräch so offen über deinen Werdegang sprichst und auch so offen wirklich auch ermutigst. Weil das ist für mich zum Beispiel auch der Grund, dass ich eine Mamundi gegründet habe. Was darum? Weil ich genau das sehe, ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen von uns noch viel mehr steckt, als er sich selbst zutraut. Davon bin ich absolut überzeugt. Bei jungen Kindern kannst du sowieso noch viel machen und sogar bei Eltern, man weiß halt, Neuroplastizität, wir lernen nie aus, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer noch. Und du kannst immer wieder weitermachen und du bist heute wirklich da ein tolles Vorbild und ein tolles Beispiel für alle Frauen, die heute zuhören, dass du auch einen Führungsposten übernehmen kannst, für den du, Entschuldigung, nicht einmal ausgebildet bist, wenn du den Mut hast, die Neugier hast, einfach zu sagen, ja, ich schaffe das. Natürlich muss das Umfeld passen, wie du gerade sagst, auch mit den Kindern. Der Mann muss ja auch mitmachen. Wenn der Mann gesagt hätte, ich schaue nicht, dann wäre es wahrscheinlich auch anders ausgegangen, oder? Die Frage ist, was du da getan hättest.
Genau,
das ist die Frage. Die nächste Frage ist auch, wenn du vom Schweden sprichst, und das wird jetzt fast philosophisch und über das mache ich mir dann auch immer Gedanken, was ist überhaupt normal? Das, was normal ist, wer beurteilt, was normal ist, das ist ja eigentlich oder generell meiner Meinung nach immer nur eine Frage, eine momentane Momentaufnahme, ja, denk einmal nach, mittlerweile dürfen Frauen, sage ich jetzt einmal, für die Zuhörer, für viele junge Zuhörer ist es ganz normal, dass sie studieren dürfen, aber es durften wir ja früher auch nicht, das heißt, was ist normal? Und in meinen Coaching-Ausspielungen hatte ich lustigerweise einen Schweden, der war Coach, ganz lustig, das ist jetzt 20 Jahre her, der hat dann gesagt, ich sage ganz, wo steht geschrieben, dass ein Ehepaar in ein Haus wohnen muss. Warum darf ich nicht meine Wohnung weiterhin beibehalten, in der sein, um einen Rückzugsort für mich zu schaffen? Meine Frau muss mich nicht immer sehen, sie muss mich nicht immer sehen. Ich will auch Zeit für mich haben, Zeit zum Lauschen, Zeit für Stille, Zeit für ein Reset, Zeit zu überlegen, wo will ich hin? Und damals hat mich das schon so inspiriert und ich bin wirklich der Meinung, dass das wahrscheinlich sogar ein ganz ein wichtiger Punkt für eine funktionierende Ehe ist, dass man sich auch erlaubt, einen Raum für sich zu haben und nicht glaubt, man muss alles gemeinsam machen, so schön es auch ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Gleichzeitig entwickelt sich ja jeder auch hoffentlich noch weiter. Ich vergleiche das immer mit zwei so Ringe, wenn du sagst, du hast einen Schnittpunkt. Jeder bleibt noch irgendwo er selbst und da mitten hast du einen Schnittpunkt, wo man gemeinsam ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das erlebst in deiner Ehe. Bist du jetzt auch schon wie lange verheiratet?
18 Jahre.
18 Jahre, ja. Und das ist ja auch, im Endeffekt als Frau hast du die absolute
Managerfähigkeiten, die du da haben musst, in einfach Kinder zu schupfen, die Beziehung zu schupfen, nebenbei den Beruf zu schupfen und musst die Kinder, wenn sie Skifahrer sind, ständig irgendwo hinführen und bringen und wahrscheinlich Wettbewerbe und. Oder?
Genau.
Ja, also das ist ja, das ist nämlich wirklich.
Aber wir sollten uns, wie du sagst, wir sollten uns öffnen. Vielleicht dieses Thema, brauchen wir jetzt nicht unbedingt jeder ein eigenes Haus zu haben, also, aber
insgesamt
ist das schon. Ja. Aber vielleicht andere Wege, andere Konstrukte einer Beziehung, einer Familie zuzulassen.
Das ist normal.
Das ist hier, ja, das ist ja überhaupt nicht denkbar, dass die Frau so selbstständig und so unabhängig, finanziell unabhängig ist. Das macht vielen auch Angst.
Natürlich.
Ja. Wenn die Frau so finanziell unabhängig ist. Gell? Und das ist vielleicht etwas, was ich aber auch, das habe ich vielleicht auch wirklich mal mitbekommen von zu Hause, diese finanzielle Unabhängigkeit, dass es wichtig für mich ist auf dem Weg. Das ist vielleicht etwas, was ich auch gerne meinen Kindern mitgeben würde, gell, dass sie selber schauen, dass du nicht irgendwann in so ein Thema kommst, dass du sagst, du kannst deinen Weg nicht gehen aufgrund einer Abhängigkeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich ganz viele.
Naja, das ist ganz wichtig, weil das ist auch mitunter vielfach der Grund, warum Menschen in Beziehungen bleiben, weil sie nicht mehr tragen,
genau.
Warum sie im beruflichen Situationen bleiben, diese. Aber ich glaube nicht nur, dass es finanziell ist. Ich muss da ganz ehrlich ansagen, ich glaube, das ist eher das, was du früher auch, oder ich bin so überzeugt davon, manche haben natürlich auch diese, sagen wir mal, gerne diese Opferrolle. Der Seligmann nennt das ja auch die erlernte Hilflosigkeit. Irgendwann traust du dir auch wirklich nicht mehr zu, etwas ändern zu können, weil du sagst, jeder sollte die Wahl haben. Ich würde sagen, viele haben die Wahl, aber nutzen es nicht oder wissen es gar nicht. Das sehe ich bei mir ganz spannend bei Scheidungen. Wenn Frauen kommen, und das würde ich eigentlich im Positiven mit Anima Mundi machen, weil in der Anwaltei ist es ja meistens schon ein Scherbenhaufen, deswegen kommen sie ran. Aber wenn die dann reinkommen und wenn die nach 3 Monaten dann rausgehen, es sind andere Personen im positiven Sinn. Weil ich es schaffe, und das muss ich sagen, es ist sicher eine Gabe von mir, da auch einen Perspektivenwechsel anzuregen. Die sind ja meistens sehr verbohrt. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Man sieht nur das Negative vom Partner. Aber die Frage ist, was ist mein Beitrag?
Aber glaubst du nicht, dass die das so nie sehen haben dürfen und nicht gelernt haben?
Nein,
nicht
von Anfang an.
Das ist eigentlich so mir. Aber das ist ein Problem. Schau, denen haben auch ein bisschen die Vorbilder gefehlt.
Genau.
Gell? Das Familien, also von den Anfängen her, das ist ja das, was ich sage. Die haben das nie, diese Gedanken sind selten aufgepoppt oder unterdrückt worden, immer wieder.
Das ist ja klar. Deswegen sage ich ja, wenn du aber heute weißt und vielleicht, wenn je mehr das unseren Podcast du heute anhören, desto besser. Wenn du weißt, es gibt Hilfe und das Problem spült sich nur in den Kopf ab. Ja, ich sage immer, die Ketten der freien sind die Gedanken in unserem Kopf. Wenn wir die in den Griff kriegen, dann wird ja viel mehr möglich. Und ich muss da sagen, das sage ich da heute auch ganz offen, was mir durch Herausforderungen, viel geholfen hat, war auch die Frage von Viktor Frankl, das Akronym WIDEC. Wofür ist das eine Gelegenheit? Ich will mich jetzt nicht mit Viktor Frankl vergleichen, aber eins ist klar, wenn du jetzt in einer harten Situation bist, und seien wir uns ehrlich, wenn du kleine Kinder hast, die sind krank und du tust und du hast einen Beruf daneben, es sind harte Situationen, dann bin ich oft da gesessen und dachte, okay, Christina, was darf ich da jetzt lernen? Wofür ist das eine Gelegenheit? Das hat mir geholfen. Ich brauche das heute immer weniger, weil es sehr viel schon im Kopf natürlich sich jetzt verändert hat. Aber damals hat mir das extrem geholfen. Nämlich nicht die Opferrolle, warum immer ich, sondern wofür ist es eine Gelegenheit? Das macht einen massiven Unterschied. Was hat dir geholfen? Hast du auch so einen Satz gehabt? Hast du an irgendein Bild gedacht? Hast du irgendeinen Satz von deiner Mutter, einen Glaubenssatz gehabt, der dir geholfen hat? Was war da deine Stärkung sozusagen, deine Energiequelle?
Das war vielleicht auch immer so. Also ich weiß jetzt gar nicht, in den Situationen, das war einfach nur irgendwie Augen zu und durch, die richtig harten Dinger. Aber ich habe dann, weißt du, ich hab ein bisschen mich gefunden. Ich habe mich oft dort gefunden und habe mir gedacht, ich bin so anders. Ja, das war mein größtes Problem, glaube ich. Und warum bin ich nicht so wie die, aber mich kann niemand da so verstehen. Ich bin da in so einem Ding und ich bin anders und die anderen machen das irgendwie, die spulen das ab. Ich hinterfrage vielleicht vieles, gell? Aber ich habe mich dann so gesehen, wie möchte ich denn, dass meine Kinder in diesen Hardcore-Situationen mich dann sehen?
Das braucht mich zu sein.
Ja, natürlich.
Ja. Das sind sicher Sachen, die dich daran. Ja, und natürlich anfangs, und heute sagen sie auch, hey, ja, natürlich musst du, ja, und du gehst arbeiten. Ich habe das viel erklärt mit ihnen. Und was ich begleitete in diesem, was mich am meisten belastet hat, glaube ich, in all den Jahren mit kleinen Kindern, war das schlechte Gewissen. Ja, das schlechte Gewissen, dem nicht gerecht zu werden, nicht zu Hause sein zu können, vielleicht in gewissen Situationen, nie irgendwo perfekt zu sein, wie es gerne, perfekt, aber so es fertig zu machen in Ruhe, weil immer, ich wünsche mir auch mal beim Job hier sitzen zu bleiben, ja, bis ich fertig bin. Ich muss es in doppelter Geschwindigkeit machen und irgendwie empathisch die Leute irgendwie mitnehmen auf meinem Trip, damit es irgendwie gemacht wird. Ich habe mich immer gestresst gefühlt und habe gedacht, ich lasse irgendetwas auf dem Weg.
Und ja? Heute und das.
Heute
schaut da alles ganz gut.
Und Zuhörer, Hörerinnen hört, sehen die Bitte, schaut blendend aus.
Und jedes Mal, wenn ich dich treffe, das darf jetzt kurz sein, hast du ein Lächeln im Gesicht, du bist bei Lösung orientiert, bist eine richtige Macherin. Das heißt,
heute, natürlich sind sie älter und sie verstehen das und sie unterstützen mich wahnsinnig, aber es hat viel, viele Gespräche gebraucht und mein Gewissen, wenn die wirklich, hey, klein sind und du musst weg und du musst das machen, gell?
Und Gespräche mit den Kindern.
Gespräche mit den Kindern, ja. Das Gewissen, aber man darf sich das einfach nicht mehr machen. Man darf einfach kein schlechtes Gewissen haben. Es ist so und es ist gut so und die Kinder verstehen das, ja? Es ist so, sie brauchen halt dann jemanden anderen auch, natürlich eine Vertrauensperson, wen auch immer, gell? Aber sie sollen gut aufgehoben sein. Nur da draußen wird natürlich was vorgespielt, in meiner Umwelt, in meinem Surrounding damals, dass die Mama immer da war.
Na gut, aber da darf ich da auch eines dazu sagen. Das kann schon sein, aber ich sprich einmal dann mit Kindern, wo die Mama immer da war. Ich erinnere, die konnten gerade eigentlich sagen, Hilfe. Das war ein Wahnsinn. Ihnen wäre lieber gewesen, die Mama wäre nicht immer da gewesen. Er wird dann jeden Schritt ja beobachtet. Das heißt, dadurch, dass die Mama nicht immer da ist, haben die Kinder ja auch eine gewisse Freiheit und vor allem eines.
Verantwortung.
Ja, genau. Und sie werden ja viel früher, wie soll ich sagen, selbstwirksam und spüren, was sie machen können. Es ist heute ja oft auch ein bisschen verloren gegangen, dass die Kinder so eine Arbeit oft gar nicht mehr machen dürfen, weil sie vielleicht nicht alles richtig machen oder
genau.
Zu lang.
Aber ich denke auch, du musst sie aber auch Kind sein lassen. Ja. Und nicht zu viel Verantwortung, das sehe ich so ein paar. Und das ist auch so der Grat, der schmale, nicht zu viel Verantwortung, mit der sie nicht umgehen können. Sie ist gar nicht. Also da gibt es auch Themen, finde ich, abzufangen. Aber ich glaube, dass mir dadurch natürlich so viele Gespräche, offene Gespräche, dass du, mein Ritual war immer abends zu sitzen am Bett meiner Kinder und die Füße zu massieren. Ja. Und da ging es immer rund. Gell? Da kam die Tafeln auf, natürlich. Gell? So wie, glaube ich, das ist heute noch, kannst du mich. Ja? Denke ich, ja, ich finde, heute bin ich dran, sage ich Ihnen.
Da. Heute müssen Sie, geht's auch. Heute müssen Sie, du, aber wenn man gerade dabei ist, du tust lachst, wenn man trotzdem lacht. Was mir noch wichtig ist, ist ja heute auch so ein Thema, was wir für Anima Mundi auch für uns wichtig ist. Das ist eben Mental Health. Haben wir jetzt eigentlich durchgehend über diese Dinge gesprochen, gedanklich. Wie kann man sich, wie resilient ist man, wie widerstandsfähig ist man, wie geht man mit dem Lärm im Außen um? Und heute auch dieser Begriff Longevity, was ja nichts anderes heißt, als gesund alt zu werden. Schlaf, Bewegung, Ernährung, diese ganzen Faktoren, du rutzest jetzt mit der Stirn bei Schlaf oder bei was jetzt genau oder was habe ich jetzt falsch da interpretiert?
Es ist so lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, im letzten Jahr habe ich mich damit so viel beschäftigt, weil ich vielleicht wieder ein bisschen Zeit hatte für diese Sachen, auf mich zu schauen, gern auf diese Themen zu schauen. Ich habe, wie gesagt, diesen Ring, der mich ein bisschen beobachtet, an dem ich aber nicht zu viel schaue, aber den Schlaf schaue ich mir genau an. Vor 2 Wochen war ich in einem, Schlaf, bei Schlagsbergen mit, nicht Labor, aber mit Matratzen, mit Schlafsachen, mit Bioresonanz, mit all diesen Themen und habe,
wie es rausgekommen?
Ja, da sind gute Sachen rausgekommen, Werte total positiv. Ich bin auch seit einem Jahr, muss ich sagen, mit einer Personal Trainerin sehr erfolgreich unterwegs, die mich unterstützt. Man muss sich einfach selber ein bisschen überlisten, sag ich, in gewissen Sachen. Gell?
Aber so, ich hätte eine jetzt bewegungsmäßig.
Bewegungsmäßig, kraftmäßig, das mir sehr viel gegeben hat. Ja. Dann mental habe ich glaube, also ich war immer schon so, ich muss nicht alles gut können, aber ich muss mir die richtigen Leute suchen.
Großartig.
Die muss ich aber richtig suchen. Und da habe ich einen ganz hohen Anspruch an diese Menschen. Gell? Das kann dann nicht so sein, dass ich mir denke, ah ja, was macht die jetzt halt? Gell? Und das muss ich glaube, jeder muss da seinen Weg finden. Ich muss mich überlisten. Ich muss meinen inneren Schweinehund auch überlisten. Muss mir meine Termine legen, ob die morgens um 6 sind oder zwischendurch. Gell? Ich muss mir diese Zeit nehmen, das mache ich. Und wie gesagt, habe ich mir da auch sehr viel Hilfe geholt im Schlafbereich. Mit vielen.
Was machst du
denn? Ja, da gibt es bestimmte Sachen, auf denen du liegst, wie du dich bettest,
wie du bettest, schläfst, wie du
genau, Bett machst, ja. Wie man sich bettet. Klickt man, so ist es. Das hat bestimmt etwas, was du vorher machst an Ritualen, viel mit Atemgeschichten und solchen Sachen. Habe ich immer gedacht, ja, das wird schon irgendwie. Ich bin sowieso immer schon yogamäßig unterwegs. Ich habe ja in Corona meine Yogalehrerausbildung auch gemacht. Leider praktiziere ich das nicht so viel. Aber da komme ich immer wieder drauf zurück. Also auch alle Ausbildungen, die man nebenbei macht, in eine ganz andere Richtung, die kommen relevanzen. Nur dein Werkzeug, das Juristische zum Beispiel, möchte hier keiner machen. Ich liebe es natürlich, gell?
Das.
So, und das war für sie natürlich zwar eine Einfallstür. So eine haben wir nicht hier. Okay, mache ich den Bereich und dann schaue ich mal, was ich noch machen kann, gell? Aber ich sage, das alles, was du machst, gell, ist dein Werkzeug, was du mitbringst, um deine Themen, deinen Alltag, deinen Job zu lösen, aber auch deine persönlichen. Und jetzt bin ich natürlich in der Phase, wo ich ein bisschen schauen kann auf diese Sachen, auf mich, auf meinen Kopf, auf mein Geist, genau, und das ruhen zu lassen. Aber der Schlaf ist wirklich ein ganz eigenes Thema.
Das gefällt mir, dass du das jetzt auch bestätigst, weil je älter man wird, desto wichtiger sind die Themen. In jungen Jahren spürt man das nicht so. Yoga weiß man ja, dass es natürlich extrem positiv auf unseren Parasympathikus wirkt, also unser Vagusnerv, das Nervensystem. Da gibt es übrigens, ich weiß nicht, ihr macht es da, glaube ich, auch Yoga, gell?
Mhm. Im Obertauern machen wir. Genau, da haben wir verschiedene. Ich habe für meine Mitarbeiter Yoga.
Ich mache jetzt wirklich eine Werbung, falls die Yoga Gewand brauchen.
Merk-Yoga.
Nachhaltig aus Plastikmüll wird Yoga hergestellt.
Okay.
Aus Bali. Plastikmüll aus Bali. Und zwar heißt das Unternehmen Kadu.
Habe ich schon gehört.
Ja. Also das ist wirklich extrem nachhaltig. Und noch einmal, sie schaut fantastisch aus, hat Topform, also meine Lieblingsform. Vielleicht kannst du es irgendwie da anbringen.
Wir machen Yoga am Berg. Du wärst natürlich im Sommer wahnsinnige Gegebenheiten mit Sternschnuppen-Yoga, Vollmond-Yoga, irgendwo in kleinen. Wir stehen mehr auf so kleine, ja, sehr persönliche Sessions und Workshops und diese Geschichten.
Aber sag dir, alles bei uns. Das ist spannend, weil das darf ich einhaken, jetzt einmal wirklich einmal zu Obertauern wechseln. Ja, das ist ja, wie soll ich sagen, würdest du sagen, die Bedürfnisse der Gäste haben sich verändert, wenn du jetzt Yoga ansprichst, würdest du sagen, dass immer mehr, du sagst, Schlaf ist ganz ein eigenes Thema, merkst du das auch bei den Gästen, dass da die Ansprüche andere werden? Ich denke mal oft, ich beschäftige mich natürlich extrem und wir machen da auch, das kannst du das eine ohne andere Körper, Geist und Seele keine zusammen. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das in der Hotellerie, bis ich jetzt auf den Punkt komme, in unserem Bekanntenkreis sind ja immer mehr Leute, die früher essen gehen wollen. Früher bist du um 8, halb 9 essen gegangen. Heute wollen sie bitte ja nicht noch 6. Stellt sich die Hotellerie da schon um? Dann hört man immer mehr, dieses viele Angebot, weil ich meine, das stresst mich eigentlich. Mittags, nachmittags Kaffee und Kuchen am Abend wieder, weil du ja denkst, du musst das dann alles konsumieren. Ist ja eigentlich, widerspricht dem Longevity und 14 Stunden einmal nichts essen. Wie nimmst du das vor? Wie ist da halt der Gast? Wie sind die Bedürfnisse?
Also die Bedürfnisse gehen schon in die Richtung, dass sie mehr Natur pur suchen. Ich sage, hier geht es mal ab dem Sommer, der wirklich interessant ist, wo man es besonders beobachten kann. Durch die Hitze, die wir überall spüren, haben wir hier auf über 1700 Meter natürlich was ganz anderes zu bieten. Gell? Bei uns ist immer 10 Grad kälter. Es kommen viele Menschen zum Schlafen. Man glaubt gar nicht, die suchen hier einen Schlaf in kühleren Gefilden, und zwar oben aufzustehen morgens, rausgehen zu können, frische Luft, genau. Aktiver zu sein, das spüre ich ganz bestimmt, gell? Egal ob es Skifahren ist, viele Leute fahren auch nicht Ski, aber es gibt sehr viele andere Sachen, Schneesportarten oder einfach die Erholung zu suchen, hier oben in der Natur, das ist ganz sicher so. In den Hotels, das ist Angebot, das ist sicherlich trotzdem sehr reich, weil das Witzige ist ja, dass die Leute das buchen, wie mit dem Schwimmbad zum Beispiel. Wie viele Leute wollen unbedingt ein Hotel mit Schwimmbad? Und wie viele Leute von denen gehen schwimmen? Mhm. Sauna, das gleiche in Grün. Gell? Wenn du es nicht da hast, ist es irgendwie, denken sie, ich könnte ja. das merkst du schon immer noch. Dass sie jetzt wirklich suchen. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sagen, ich brauche gar nichts.
Yes.
Gell? Weil ich will das nicht. Gell? Wir haben noch keine Hotels, wo wir sagen, komplett Digi-Detox oder sowas. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht der Markt. Gell? Aber es gibt viele, die selbst entschleunigen. Ja. Und das können sie in diesen Hotels, sie brauchen ja nicht hingehen. Gell?
Du bist ja Juristin. Das heißt, du hast ja diese Erholung im Grunde ja auch, Urlaub ist ja im Grunde juristisch gesehen eigentlich vorgeschrieben, damit sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, Unternehmer, was auch immer auch erholen.
Mhm.
Wie siehst du da in Obertauern, siehst du da einen gesellschaftlichen Beitrag? Wie gehen die Hoteliers mit dem um? Wird der Gast so, wird dem Gast so begegnet oder den Gästen, dass man sagen kann, wir leisten einen Beitrag zu diesem gesellschaftlichen Bedarf, weil man die depressiven Episoden, Burnout und das Ganze steckt ja.
Leider wird von den Krankenkassen noch nicht übernommen, gell? Aber hundertprozentig alle Leute, wo es die beruflich tätig sind in dem Bereich, dass man den Menschen was Gutes tut. Alles, was positiv ist. Es geht jetzt nicht nur um die sportlichen oder aktiven Sachen, die sie bieten können, sondern allein das, du stehst auf und schaust aus dem Fenster raus, was ich dem Guten tun kann. Dem, der eh schon leicht, der seit 3 Monaten in einer der Großstädten im Nebel sitzt. Ich war jetzt vor Weihnachten in Heidelberg bei meinen Eltern und habe mir nach 4 Tagen gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war selber so ein bisschen runtergefahren, weil es nur neblig und Schlechtwetter war und ich das nicht mehr gewohnt bin. Gell? Also allein dieses Gefühl zu haben, da rauszugehen, noch was zu tun, gell? Körperlich mich betätigen zu können, wenn ich sonst nicht tue, gell? Auf andere Gedanken zu kommen, einen klaren Kopf zu kriegen. Ja, also das ist sicherlich ein Riesenbeitrag, den ich leiste und einfach als Hotelier das bieten kann, so ein Sorglospaket, Mann, für die Mutter. Für die, nicht nur die Mutter, auch für den Vater, dass ich hinkommen kann. Ja, oder für die Partner. Ich muss mich um nichts kümmern.
Mhm.
Gell?
Aber da wäre jetzt bei der nächsten kurzen Frage, jetzt bist du die Tourismusdirektorin, sagst einen Beitrag leisten, hast natürlich aufgrund deiner eigenen Erfahrung als Mutter und das Ganze, was wir schon besprochen haben, weißt du ja eigentlich, oder weißt du nicht eigentlich, sondern weißt du, was die Leute brauchen, um sich zu erholen. Woran misst du jetzt aber trotzdem direkt deinen Erfolg? Misst du das an den Bettenzahlen, an den Nächtigungen, an der Saisonverlängerung, an dem das auch Sommersaison kommt? Woran misst du deinen Erfolg? Spürst du den?
Mein persönlicher Erfolg ist dann, wenn es natürlich dem Ort wirtschaftlich gut geht, wenn ich merke, das ist jetzt ein anderer Ansatz, wenn ich merke, die Kommunikation unter den 150 Unternehmern oder mehr, die passt.
Mhm.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, finde ich, innerpolitisch und untereinander die Gemeinschaft irgendwie fördern kann. Und wenn ich dann noch persönlich zufrieden bin und wertgeschätzt werde, da muss ich sagen, ist das für mich Erfolg in der Position, wo ich sitze, ja. Sind bestimmt die 3 Komponenten.
Kommunikation, die Verbundenheit, das...
Naja, das wird natürlich die Übernachtungszahlen, an denen werden wir gemessen.
Ja, logisch.
Also jetzt, da geht es darum, wie die Werbung nach außen, wie die Rückmeldung kommt. Ich kann meinen Erfolg nicht in Zahlen messen. Ich weiß natürlich, wie viele Übernachtungen sind. Sind die Betten gefüllt? Wir in Obertauern können sagen, natürlich auch aufgrund der Höhe, aufgrund, dass wir der schneereichste Wintersportort Österreichs sind, dass wir immer Schnee haben. Wirklich von November bis 1. Mai fahren wir Ski. Wo kann man das in Österreich, außer auf Gletschern? Ja? Dann können wir sagen, okay, uns geht's gut. Wir haben eigentlich nicht dieses Jännerloch. Gell? Wir haben eine lange Saison. Wir haben so viel investiert in März, April, in die späte Saison, dass hier schon bekannt ist, März, April habe ich fast jedes Wochenende ein Event.
Ja,
ja. Nicht nur, dass der Ort so voll ist, sondern dass es rausgeht, in die Köpfe geht. Bei uns ist noch was los. Bei uns kann man Skifahren. Anfang der Saison mit unseren Openings. Natürlich. Wichtig ist, dass das kommuniziert wird. Bei uns passiert was. In den Vergleich vielleicht anderen Skidestinationen, die kämpfen natürlich mit den, ich habe auch noch eine kleine Beherbergungsbetrieb, ein kleines Chalet an der Piste, was ich vermiete. Deshalb sehe ich diese Sachen ja auch. In Flachau ist es. Was ist März? Traut man sich schon zu buchen? Wird man noch Skifahren können? Was ist an Ostern? Gell? Das sind alles so Sachen, wo wir hier wirklich so derart dran gearbeitet haben, dass es ein Begriff ist, dass man nach Obertauern immer noch fahren kann, wenn die anderen zu haben.
Mit die anderen zu?
Genau.
Ja, gut, das ist natürlich schon von der Umgebung her eine Situation extrem.
Aber das ist natürlich auch so rausbringend.
Du musst ja, würde ich gerade sagen. Und was mir noch wichtig ist, du hast ja Projekte gemacht oder die Frage wäre mir trotzdem wichtig, da gibt es ja diese Skiski, wo ich selber schon ein paar Mal dabei sein durfte, wo das hast du ins Leben gerufen, dieses Projekt mit Pink Ribbon, wo du sagst, Frauen treffen sich, Netzwerken tauschen sich aus, ist ja immer fantastisch, ist ja unglaublich. Da arbeitet jetzt mit Atomic zusammen oder so, gell, wo man die Ski von Atomic ausprobieren kann, die neuen und so weiter. Also das ist ja alles, kommt ja, das Projekt kommt ja von dir. Gell. Wie hast du, was ja, Entschuldigung, eher frauenlastiges Projekt ist, wie hast du das durchgebracht? Wie hast du die dort positioniert? Wie hast du da das Vertrauen der Hoteliers
geholt? Das sind genau diese Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, die es vielleicht gar nicht so einfach sind. Ich habe mich dann wirklich, also das waren meine Anfänge, wo ich mir gedacht habe, wie ist es denn, diese Frauen? Ich habe nicht verstanden, dass die Frauen sich hier nicht treffen zum Skifahren. Ja, wir leben das. Wenn wir das nicht erleben selber, wie sollen wir das denn verkaufen?
Mhm.
Ja? Und ich war vorher sehr viel am Arlberg. Dort habe ich immer so Truppen gehabt mit Männern und Frauen. Wir waren gemeinsam Skifahren, wir waren viel draußen. Natürlich war ich nicht so im Berufsleben drin, aber das habe ich sehr vermisst. Und ich habe mir gedacht, hey, Frauen aller Sparten, aller Richtungen, wir hier sind, die gern Skifahren gehen, jetzt gehen wir. Und da sind kleinere Gruppierungen am Anfang gewesen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hier in meiner Position, jetzt werden wir mal irgendwas an Land bringen. Da war auch der Ruf groß nach irgendwelchen Frauenprojekten, dass man mehr Frauen nach Obertauern bringt. Dann wurde mir vorgeschlagen, irgendwie so Ladies Weeks wie in Großaal, irgendwelche so Partyveranstaltungen. Das war überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es ganz anders. Und dann haben wir wirklich, bin ich zu Atomic gegangen und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Das war anfangs wirklich, waren ein paar sehr, sehr gute Leute, die heute noch große Unterstützer sind, aber die Athletinnen auch dafür zu gewinnen. Das war wirklich eine coole Sache. Die sind bis heute, also Marlies Reich, Lena Kirchgasser und Miriam Puchner, wie sie alle heißen, die sind bis heute von der ersten Stunde dabei gewesen und unterstützen diese Sache. Und wir haben einfach eine Gruppe gefunden. Ich möchte gar nicht so sagen, das ist nicht so, du warst selber dabei, es sind auch Männer dabei. Ja. Das Ticket kann man nur als Frau kaufen, das stimmt. Und man hat einfach einen Tag zum Austausch. Grundsätzlich müssen die Berge dich interessieren, du brauchst nicht super Skifahren, du musst halt ein Interesse haben, schön wär's, damit du auch Ski testen kannst. Aber ein ganzer Tag führt dich durch verschiedene Stationen und am Ende des Tages ist es so, dass du einfach die Chance hast, an dem Tag mal einen Schritt neben dich zu tun. Ja, ich sag nicht mal vorwärts oder so, sondern einfach mal neben dich zu treten und zu schauen, hey, was ist da, was passiert da außen rum? Und darf ich das mal ausprobieren? Darf ich mal in die Richtung schauen, neugierig sein, Inspiration holen? Und vor allem rufe ich auch auf, echt euch auszutauschen, zu vernetzen und einfach, es ist eine ziemlich lockere Geschichte, aber kulinarisch und unterhaltsam und sportlich auf einem, finde ich, wahnsinnig schönen Niveau. Und dazu kam seit 7 Jahren, dass wir das für Frauen machen, die vielleicht nicht können und das Ganze der Brustkrebshilfe zugute kommt und wir vor allem auch aufrufen zur Vorsorge. Ganz wichtiges Thema, es sind Betroffene dabei, es sind Spezialisten dabei, es sind von der Krebshilfe die Präsidenten dabei und Ärzte und Patienten. Wir haben meistens 20 metastasierte Patientinnen, die diesen Tagen im Ort sind. Das machen wir nicht publik. Die haben ihre Workshops hier. Die kennen sich meist untereinander nicht und können sich kennenlernen und auf Psychologen und Ärzten einzelne Termine buchen und auch bei dieser Veranstaltung immer wieder an Punkten dabei sein, wo sie können. Und das sind einfach so ein riesen Mehrwert und so eine Gemeinschaft, die da zusammenwächst und an einem gemeinsamen pinken Strang zieht, der mich wahnsinnig glücklich und sehr, sehr stolz macht.
Klar, ja. Mhm. Das werden ja auch jedes Jahr mehr, habe ich zumindest das Gefühl. Es ist wirklich top organisiert von, wie du sagst, schon Kulinarik, die Hütten und die musikalische Umrahmung. Da ist sie wirklich, dann gibt es ja die Tombola, da wird ja alles geboten, was wirklich, wirklich nett ist. Und da können sich wirklich Freundschaften entwickeln. Da triffst du Frauen, die du ja sonst nicht treffen würdest. Und das finde ich schon sehr speziell.
Das ist sehr, sehr cool. Was sind noch deine Visionen, wenn ich dir so anschaue, die Augen funkeln, was sind deine weiteren Visionen für den Ort oder auch für dich?
Ja, es gibt so viele Sachen. Also ich glaube, dass wir mit dem Ort eigentlich sehr auf dem richtigen Weg sind, anders uns zu positionieren, vielleicht auch qualitativer als andere. Ich bin auch im Kinderbereich sehr stark unterwegs, weil ich denke, nichts ist wichtiger, als unsere Kinder einfach zum Schneesport in die Berge zur Natur zu bringen, ob Sommer oder Winter.
Klar, damit schnell.
Natürlich. Ich habe viele Mitarbeiter, die da wirklich weiterhelfen können jederzeit. Auch über unsere Webseite kannst du natürlich Sachen finden. Wir haben 1500 Jugendgästebecken, ja, haben wir hier. Wir haben sehr viele Skischulkurse und wir merken natürlich auch, wir haben sehr viele Gäste, die zurückkommen nach Obertauern, die in dem Skischulkurs hier waren schon und die ersten Momente, emotionale Momente erlebt haben. Das erste Mal Skifahren, der erste Kuss im Skikurs oder wie auch immer, gerne mit der Schule unterwegs. Also es sind Sachen, die wir wirklich schätzen und fördern. Wir sind auch wirklich mit Budgets unterwegs, dass wir Schulen unterstützen. Ich habe verschiedene Projekte, die ich auch vorantreibe mit verschiedenen Schulen, auch in deutschen Schulen, in Schulen, die sich vielleicht Skifahren nicht leisten können, aber auch im Hinblick auf Kinderprogramme, also wirklich spannend zu machen im Ort, auch kulturelle Sachen zu holen. Ich bin auch ein großer Freund, den Sport mit zum Beispiel Lesen und solchen Sachen zu verbinden. Gerade habe ich was laufen, auch wo die Kinder Geschichten schreiben in den Schulen, wo sie Schulwochen gewinnen können. Also das sind einfach so Sachen, die für mich miteinander sind. Ich liebe den Austausch mit jungen Menschen, die wahnsinnig ehrlich sind, auch in der Rückmeldung. Und kulturell auch hier, ich habe seit, glaube ich, 6 Jahren mich dafür stark gemacht, dass wir viel Theater haben. Wir haben Musicals und auch Theatergruppen. Und das Witzige ist, dass oben der Saal, da passen vielleicht 300 rein oder 250, der ist pumpvoll und man glaubt gar nicht, es sind nicht nur Deutschsprachige, die kommen. Das Verlangen nach kulturellen Sachen für die Kinder, aber auch die Kinder selber. Die Kinder sind gratis, die Eltern zahlen einen kleinen Beitrag. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant, wie das angenommen wird, um in diesem Urlaub, wo du mal Zeit hast, Momente zu schaffen.
Und vielleicht auch etwas zu sehen.
Aber es hat gedauert. Von diesem Digitalen. Es sind halt einfach wir bieten auch Alternativen zu diesen Sachen. Ich bin mittendrin, also in diesen Themen, gell, mit meinen Kindern, wo ich einfach merke, dass sie durch Sport ist es, was ihnen Sicherheit gibt, was ihnen Vertrauen gibt und was der Schlüssel auch zu schulischen Sachen ist, Disziplin ist und Kultur.
Ja,
genau.
Ja.
Wahnsinnig gute Sachen, an denen zu arbeiten und auch als Skiort in die Erholung und in den Urlaub, der eigentlich Zeit bedeuten sollte, das mitgeben zu können.
Das ist ja das. Zeit, Erholung, Zeit mit der Familie und vielleicht auch Zeit für etwas, was man sonst im Alltag nicht so sehen kann. Eine Frage dazu. Was nehmen die Gäste von Obertauern mit, wenn sie nach Hause gehen? Nehmen sie was mit? Und wenn ja, was ist der Zauber von Obertauern? Was würdest
du? Die meisten nehmen Schnee mit. Die Füße geht warm im Auto. Ich muss dir sagen, ich war wirklich gerade auf einer Pressekonferenz in Kroatien und an dem Tag hat es geschneit. Das war Anfang November und ich habe eine ganze Tiefkühltruhe mit Schnee mitgebracht. Also es war das größte Geschenk dort.
Ja, ja.
Und ich muss sagen, das ist natürlich etwas, nein, was sie mitnehmen, hoffentlich. Wir erleben leider auch, dass der Urlaub kürzer wird. Gell? Aufgrund der finanziellen Geschichte wahrscheinlich auch, aufgrund des Treibens. Ich würde gerne, dass sie Erholung mitnehmen. Gell? Und wir wissen ganz genau, wie es ist, wann man erst runterkommt und wann man sich erholt und wann man sich die Zeit gibt, in diesen Erholungsmodus eintauchen zu dürfen. Und das ist leider erst bei mir, es ist sicher, braucht es mal eine Woche, bis ich überhaupt bereit dafür bin.
Erstmal gibt es hier Studien, das da ab dem 8. Tag geht.
So ist es. Und das ist leider nicht das, was man jeder mitgeben kann, was man sich bestimmt auch nicht leisten kann, beruflich nicht und finanziell ist es auch schwierig, das übers Jahr durchzuziehen, aber schöne Momente, gell? Schöne Momente zu schaffen, Erinnerungen zu schaffen,
die einem zurück in dem Alltag, in dem Grauen oder in schweren Situationen ein Lächeln auf die Lippen zaubert und ein bisschen Kraft und Energie gibt. Das ist sicherlich das, was ich den Gästen sehr gerne mitgeben würde aus ihrem Urlaub.
Liebe Mona, ich hätte noch so viele spannende Fragen und könnte noch so lange mit dir weitersprechen. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein wunderschöner Schlusssatz für Obertauern und generell für deine Position. Ich möchte mich recht, recht herzlich bedanken für deine Offenheit. Das Gespräch war wirklich sehr inspirierend und ich bin überzeugt davon, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen viel davon mitnehmen können. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke auch euren Zuhörerinnen und Zuhörern für die Zeit und freue mich, wenn sie viel davon mitnehmen können. Vielleicht entsteht die neue Welt ja nicht durch große Programme oder laute Konzepte, weil du ja gerade sagst, Emotionen mitnehmen, sondern dort, wo Menschen bei sich ankommen und sich begegnen können. Und ich glaube, das ist, was gibt es besser als so ein Tourismusort oder auch eben diesen Urlaub, um das zu nützen und wieder mal zu sehen, was du ja gerade alles gesagt hast. Was gibt es noch? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Du willst gerade noch was sagen?
Du hast nur kurz einmal, was ich total spannend finde. Ich bedanke mich nämlich auch bei dir für das Kommen und für die Möglichkeit. Und beim Reden sind mir jetzt so viele
Sprachen, die da habe ich gemerkt,
aufgepoppt, die ich interessant über mich selbst finde, gell? Und an die ich lange nicht mehr gedacht habe und wie die Zeit war. Und vielleicht müsste man einfach öfter mal bei sich selber auch widersprechen und das mitnehmen. Ich habe lange nicht mehr über mich so gesprochen. Schon nachgedacht, aber jetzt im Gespräch, habe ich eigentlich gedacht, eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Wie das so war und wie du das gemeistert hast, wie du auch gesagt hast, mit Kindern, mit Familie, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, wie man seinen Weg gemacht hat, gell? Und ich versuche auch, auf diesem Weg zu ermutigen, aber vor allem mich selbst jetzt auch mal zu loben und Danke zu sagen.
Schau, Mona, das ist unglaublich, das gefällt mir richtig, wenn du das durch das heutige Gespräch für dich mitgenommen hast, weil der Punkt ist ja, unser Hirn hat ja diese Negativity Bias, man merkt sich ja das Schlechte immer mehr als das Gute und wenn man sich das Ganze wieder in Erinnerung ruft, deswegen liebe ich ja diese Dankbarkeitsübungen und es ist ähnlich, wie du früher gesagt hast, naja, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ist ja nichts, aber es wirkt enorm. Warum? Weil du den Fokus wieder bewusst aufs Positive lenkst. Und wenn man so einen Werdegang hinter sich hat, wie du, die da heute im Obertauern sitzt und das daraus gemacht hat und entwickelt hat, dann darfst du stolz auf dich sein, dann darfst du dich loben, darfst einmal die rechte Hand nehmen und dir auf die linke Schulter klopfen. Ich glaube, das passiert viel zu selten. Und da wären wir ja auch wieder bei Anima Mundi, wo es auch um Bärma geht. Das sind die 5 Säulen des Wohlbefindens. Mhm. Und da gehört auch der Erfolg dazu, dass man sagt, ja, das habe ich super gemacht. Mona, toll. Christine, super gemacht. Wissen Sie, du fährst bei auf die Schulter. Vielen Dankeschön. Liebe Mona, Anima Mundi, die Kunst aus innerer Klarheit eine neue Welt zu gestalten. Danke vielmals und bleibt dir nah, bleibt euch nah. Danke vielmals.